SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramm, ich grüße Sie. Wenn bei einem Computer oder einem Smartphone der Bildschirm schwarz ist, dann ist das in der Regel kein sonderlich gutes Zeichen. Also entweder ist das Gerät ausgeschaltet oder es ist Standby geschaltet oder es ist kaputt. Im besten Fall ist einfach die Helligkeit auf Null gestellt. Auf jeden Fall kann man recht wenig anfangen mit einem schwarzen Bildschirm. Denkt man eigentlich, dass ein schwarzer Bildschirm auch sehr unterhaltsam sein kann, das beweist das Computerspiel Sound of Magic, das auf der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Es ist ein Spiel, das fast ohne visuelle Komponente auskommt, allein über das Hören funktioniert. Entwickelt wurde dieses Spiel an der Hochschule Furtwangen von 3 Studierenden und ihrem Professor. Jirka Deloro-Friedl lehrt in Furtwangen Game Design. Er ist, sage ich jetzt mal, ein alter Hase beim Thema Computerspiele. Er entwickelt nämlich seit den 90er Jahren Spielesoftware, hat unter anderem 2-mal den Deutschen Computerspielpreis erhalten und er ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Herr Deloro-Friedl, herzlich willkommen.
Hallo.
Auf Ihrer Profilseite bei der Hochschule Furtwangen gibt es ein Foto von Ihnen, da tragen Sie ein T-Shirt, da steht ein halber Satz drauf. Ich kann auf jeden Fall nur einen halben lesen. The computer is by far the most powerful medium that we ever. Okay. Wie geht das Zitat weiter?
Okay. The computer is by far the most powerful medium of expression that we ever had. And if you want to use it, you've got to speak its language. Okay. Und auf dem Rücken steht nochmal ganz groß sorry.
So. Sehr schön. Okay, also es geht darum, ein Computer ist tatsächlich nicht einfach ein einfaches Werkzeug. Man muss lernen, sich mit ihm zu verständigen.
Richtig, genau. Und ich habe dieses T-Shirt mir drucken lassen. Das ist eigentlich ein Zitat von einem Urgestein des Game Designs von Chris Crawford, der schon in den 80er Jahren bekannt wurde mit seinen Games, der dieses Zitat oder diesen Spruch eben auf einen Vortrag gebracht hat. Und ich habe mir den extra aufs T-Shirt gedruckt, um den Studierenden an der Hochschule auch klar zu machen, wenn sie wirklich das Potenzial des Computers ausschöpfen wollen, dass sie sich eben mit der Technik auseinandersetzen müssen und auch eben die Sprache des Computers sprechen können müssen.
Zweite Frage, die ich gleich zu Beginn noch habe, ist, ich würde gerne kurz auf Ihren Namen zu sprechen kommen, weil es so eine interessante Kombination ist. Jirka ist tschechisch?
Oder richtig, kommt, ja, korrekt. Ja.
Deloro klingt irgendwie aus südeuropäisch.
Ja, italienisch.
Okay, und Friedl klingt jetzt irgendwie süddeutsch.
Ja, bayerisch. Okay, also völlig super. Korrekt, ja. Völlig korrekt.
Witzig. Ja, genau. Sie kommen aber, Sie sind Mainzer.
Ich bin Mainzer, ja. Also Jirka ist die Koseform von Jirzi aus dem Tschechischen.
Das ist Georg.
Genau, und das kommt daher, mein Vater wurde in Karlsbad geboren, okay. Damals noch Sudeten-Deutschland. Und war der tschechischen Bevölkerung sehr stark verbunden, deswegen hat er mir diesen Namen gegeben. Und mein Mädchenname ist Friedl, also eben auch aus der Ecke, ne? so oft ein bisschen westlich dann im Bayerischen. Ne? Und Deloro ist der Name meiner Ex-Frau. Den haben wir beibehalten, weil er so schön war.
Okay, wirklich, ich finde es auch eine sehr gute Kombi. Jirka Deloro Friedl in SWR 2 Tandem. Wir sprechen über Computerspiele und wir schauen uns gleich mal eines der Spiele an, das erst kürzlich an der Hochschule entwickelt worden ist, unter anderem von 3 Studierenden, die er betreut hat. Vanessa Ries, Jan Ewald, Kevin Scherer, das ist das Spiel Sound of Magic. Ein, so heißt es dann auf der Internetseite des Spiels, immersives First-Person-Gameplay mit klassischem Adventure-Toolkit. So, jetzt, da brauche ich eine Übersetzung, bitte.
Okay, immersiv heißt eintauchen. Dass mich also wirklich eintauche in das Spiel und meine Umwelt vergesse. Und das funktioniert natürlich bei Sound of Magic super, weil ich da sogar die Augen schließe. Ich kann das ja mit geschlossenen Augen spielen, völlig, muss gar nicht auf den Bildschirm schauen und kann das also völlig in meiner Fantasie spielen. Das heißt, wir haben einen unglaublich hohen Immersionsgrad, ich verliere mich völlig. Adventure Toolkit heißt, die Leute, die jetzt Point-and-Click-Adventures kennen, das bedeutet, ich bewege mich durch die Spielwelt und kann Gegenstände einsammeln, kann diese Gegenstände vielleicht kombinieren, kann sie an anderen Stellen nutzen, führe Dialoge mit anderen Charakteren und komme so im Spiel voran. Die Figur lernt auch noch zaubern. Also ich kann dann im Spiel auch zaubern, diverse Zaubersprüche einsetzen und meine Umwelt entsprechend, die Spielwelt, manipulieren.
Okay, damit wir einen Eindruck bekommen, einen kleinen akustischen, hören wir einfach mal kurz rein in eine Spielszene. Also wir befinden uns in einem Kerker und ein geheimnisvoller Kerkermeister hat uns geholfen, einen versteckten Tunnel zu finden. Und auf der anderen Seite des Tunnels gibt es zwar keinen Ausgang, aber wir haben etwas gefunden und sind durch den Tunnel wieder zurück in die Zelle.
Willkommen zurück, Fremder. Habt ihr am anderen Ende des Tunnels etwas Schönes entdeckt?
Ja, ich habe einen Schlüssel gefunden.
Wunderbar. Ihr solltet mir euren Fund zeigen. Um eure Tasche zu öffnen, müsst ihr nach unten wischen. Hervorragend. Ihr lernt wirklich schnell.
In meiner Tasche befindet sich ein Stein.
Ein Stein? Den suchen wir nicht. Wischt nach links oder rechts, um die Gegenstände in eurer Tasche zu wechseln.
Der Schlüssel.
So, das war ein kleiner Ausschnitt aus Sound of Magic. Also, und tatsächlich, wenn man dieses Spiel spielt, man ist quasi, es ist genau wie jetzt im Radio. Man hat keine visuelle Komponente, ein bisschen flackert, wenn man über den Bildschirm wischt. Aber ansonsten funktioniert das in kompletter Schwärze. Tolle Idee.
Ja, genau. Dieses Flackern ist auch nur, damit man sieht, dass tatsächlich das Spiel auch läuft, falls man jetzt mal nicht so gut zuhört. Und es gibt halt einfach ein bisschen visuelles Feedback. Aber wenn man eine Minute geübt hat, macht man in der Regel die Augen zu, weil das braucht man dann nicht mehr. Ne? Und wo wir jetzt gerade waren, das war jetzt noch relativ am Anfang, das ist noch Tutorial. Das bedeutet, man kriegt gerade noch die Steuerung erklärt. Ne? Deswegen geh in die Tasche, so machst du das. Ne? Das sind aber ganz einfache Swipe-Gesten. Das hat man also in ein paar Minuten dann raus, wie das funktioniert. Man wird ja eben auch so eingeführt von diesem Kerkermeister. So nach 5 Minuten etwa kann man sich frei bewegen in dieser Spielwelt.
Wie kam es zu dieser Idee? Im Studiengang, die 3 Studenten oder Studierenden hatte ich genannt, wie kamen die darauf, dieses Spiel zu entwickeln?
Die Idee war eine Idee, die trug ich schon eine ganze Weile mit mir rum. Man kommt letztendlich auf sowas, wenn man sich wissenschaftlich mit Spielen beschäftigt, mit Games beschäftigt. Ne? Und dann schaut man, wie kann man Spiele auch kategorisieren, einordnen, was sind entsprechend Dimensionen, auf die man schauen kann, um diesen Gegenstand Spiel, Computergame überhaupt zu beschreiben. Und die Darstellung ist natürlich ein wichtiges Kriterium, bei Videogames natürlich sowieso. Da findet man dann auch immer mal Lücken, Dinge, die keiner ausprobiert hat. Das hier war jetzt natürlich eine relativ große Lücke. Es ist jetzt auch nicht so, dass Sound of Magic das erste Audio-Game schlechthin ist. Ne? Aber ich hatte mich trotzdem gefragt, wie sähe das denn jetzt aus, mal ein richtig gutes Adventure-Game ganz ohne grafische Ausgabe zu machen. Und man kennt es noch aus den 80er Jahren, es gab Text-Adventures, die gibt es im Prinzip heute noch, ist aber ein ganz, ganz kleines Nischenprodukt. Das war mal eine ganz tolle Zeit damals und ein Meilenstein der Computergame-Geschichte, Colossal Cave etc. waren so die ersten Computergames, die rein textbasiert waren. Und Sound of Magic hat schon gewisse Ähnlichkeiten dazu. Natürlich ist aber auch die Vermittlung von Inhalten über Text was ganz anderes als über Sprache, über Audio. Und das wollten wir halt ausprobieren und deswegen haben wir diese Forschungsarbeit gestartet.
Okay. Ich finde es sehr interessant, weil es scheint mir so wie ein entgegengesetztes Prinzip ist zu dem, was sonst so passiert in der digitalen Welt. Es geht ja immer, man bekommt immer mehr, immer ausgefeiltere Grafik, 3D, Virtual Reality, also die Informationsdichte, auch die optische wird ja immer dichter. Hier ist genau das Gegenteil. Es wird eigentlich wahnsinnig viel weggenommen und es funktioniert einwandfrei.
Ja, und das ist eigentlich auch das wirklich Fantastische, was wir eben auch schauen wollten. Wie kann man mit der Fantasie des Spielers wirklich spielen. Es ist ja so, die ganze Spielwelt entsteht nur im Kopf des Spielers. Ich kriege keinerlei Visualisierung davon. Und das Interessante ist auch, wir geben eigentlich relativ wenig Informationen. Das Ganze basiert sehr viel über Atmosphäre und über die Sprecher, über die Stimmen. Wir haben ja da auch über 50 Charaktere in dem Spiel. Man muss dazu sagen, an der Hochschule selbst war es eine Forschungsarbeit, die hat dann mit einem gut funktionierenden Prototypen geendet und mit Studien, wo man sagen konnte, wow, das hat richtig großes Potenzial, damit müssen wir was machen. Mhm. Und die 3 Studenten, die du vorhin angesprochen hast, Jan, Vanessa und Kevin, die hatten sich selbstständig gemacht als Firma Everbyte und haben das dann jetzt über 2 Jahre hinweg noch weiterentwickelt.
Okay. Ne? Wenn man jetzt so eine Firma hat, Everbyte und ein Spiel, Sound of Magic, wie dick ist man dann im Geschäft? Ist das ein guter Einstieg? Ist das wirklich richtig fett vorgelegt? Oder muss man sagen, nein, das ist tatsächlich auch am Anfang, okay, jetzt hat man halt eines.
Also das stimmt auch nicht ganz. Die Everbytes, das ist schon deren 3. Spiel, okay, was sie haben. Die haben sich also schon während des Studiums selbstständig gemacht. Das eine Spiel ist ein VR-Horrorspiel, wo ich Stereoskop das betrachte. Das andere ist ein textbasiertes Chat-Adventure und dann eben Sound of Magic. Und Sound of Magic ist das größte Produkt, was sie bis jetzt gemacht haben. Und man muss einfach sagen, der mobile Games-Markt ist sehr schwierig, weil die Margen da auch sehr gering sind. Also wenn man da nicht jetzt sofort einen Hit landet, ja, dann ist es schwierig, dort überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Also es läuft. Wir sind aber immer noch auf der Suche weiterhin, um bessere Vermarktungsmöglichkeiten zu finden und das Spiel einfach auch präsenter zu machen. Weil das Problem ist auch, wenn man ein Spiel hat, was keinerlei grafische Ausgabe hat, ist es relativ schwer, Werbung dafür zu machen. Mhm. Weil wir sind, wie Sie gerade schon sagten, sehr darauf getrimmt, alles auf einer visuellen Ebene zu erleben. Und auch die Werbung passiert sehr viel über den Sehsinn. Und da passen wir nicht rein und da wollen wir auch gar nicht rein. Also wir wollen auch sehr konsequent nichts visualisieren, sondern wirklich die Fantasie der Spieler nutzen.
Wichtiger Punkt, der jetzt wieder positiv zu Buche schlagen könnte, ist einer, den vermutlich sehr wenige Spiele erreichen, das ist komplett barrierefrei für Blinde und Sehbehinderte.
Ja, richtig, richtig. Wobei, also die ersten Versionen waren das noch nicht. Mhm. Es ist auch ganz wichtig, ich hatte vorhin auch gesagt, das ist bei weitem nicht das erste Audiogames. Es gibt für gerade für Blinde und Sehbehinderte gibt es schon einige Audiogames, allerdings nicht in dieser Art. Mhm. Das ist schon was sehr Neues. Das ist wirklich ein neues Medium des Geschichtenerzählens, was wir da entwickelt haben. Aber wir haben dann natürlich gesagt, ja, es ist jetzt natürlich doof. Jetzt sind wir so dicht dran, die Leute außen vor zu lassen, die jetzt blind oder sehbehindert sind. So haben wir also die letzten Barrieren noch rausgenommen. Aber es ist wichtig, das nochmal zu betonen, es ist ganz gezielt nicht abgezielt auf blinde Sehbehinderte, sondern die Zielsetzung war tatsächlich, normal sehende Spieler willentlich die Augen schließen zu lassen und willentlich auf ihren Sehsinn zu verzichten und das zu genießen, in ihrer eigenen Fantasie zu spielen. Das war die Zielsetzung und die haben wir super erreicht.
Sound of Magic, ein Spiel entwickelt an der Hochschule Furtwangen. Zu Gast ist heute Professor Jörg Adeloro-Friedl. Wir sprechen über Computerspiele und Computerspielentwicklung. Herr Adeloro-Friedl, wann ging es bei Ihnen los mit Computerspielen? Was war das erste Spiel?
Oh Gott, das erste Spiel, was ich je gespielt habe, das war noch in den 70er Jahren tatsächlich mit so einer Plagiat-Konsole, auf der man dann Pong spielen konnte.
Quasi Tennis mit zwei Strichen und
einem Ball. Genau, zwei Striche, ein Ball. Da gab es dann noch zwei, drei andere Spiele, irgendwie so komische Cartridges. Hat sich also innerhalb von einer halben Stunde war das ausgereizt. Mhm. Aber das waren so die ersten Berührungspunkte zu Computergames, die ich dann hatte.
Ich habe dann gelesen, mit 16 haben Sie angefangen, Softwareentwicklung als Hobby zu betreiben. Macht man das damals? War dann C64 Atari oder was?
Ja, also das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Meine allererste Berührung mit einem richtigen programmierbaren Computer war im Schlafzimmer des Vaters meines Gitarrenlehrers. Der hatte mich dann da mal dran gelassen. Schlafzimmer spielt jetzt keine Rolle. Nichts Anrüchiges. Der stand halt dort und ich wollte einfach mal wissen, was das ist. Und das war ein VC20, damals war noch der Vorgänger von dem C64. Und da konnte ich mal so die ersten Programmzeilencode schreiben in Basic. Und das hat mich total begeistert. Und ich habe sofort natürlich angefangen, in die Richtung Grafikprogrammierung zu gehen. Und dann habe ich mit meinem Bruder zusammen ein Atari gekauft damals. Das war so praktisch das Konkurrenzprodukt zu dem C64. Mhm. Ich war dann auf der Atari-Schiene. Ja, und da hat es mich dann völlig gepackt. Also diese Möglichkeit eben, das hängt gut mit dem Spruch von vorhin zusammen, diese Möglichkeit dieser Maschine, einfach durch Text etwas beizubringen und etwas beizubringen, was mich dann wiederum unterhält, das fand ich völlig faszinierend und finde ich auch heute noch. Also ich bin immer noch genauso begeistert und ich habe damals natürlich Nächte durchprogrammiert und ich habe gerne Games gespielt, aber ich fand es immer spannender, Games zu machen. Aha. Das war das ultimative Spiel.
Sie haben dann aber Anfang der 90er Jahre nicht Informatik studiert, sondern Maschinenbau.
Ja, das war noch Ende der 80er, 87 fing ich an, Maschinenbau zu studieren. Das war halt eben, ich hatte erst ein bisschen Physik studiert. Ich habe dann gemerkt, oh, das ist gar nicht so die Schulphysik, wie ich sie kannte, die mir so gut gefallen hat. Und habe das dann abgebrochen nach zwei Semestern. Und habe dann überlegt, was studiere ich? Ein Bekannter, ein Freund von mir, der hatte gerade Informatik studiert. Das ist ihm auch nicht so richtig angegangen. Und da haben wir uns gemeinsam überlegt, Maschinenbau zu studieren. Einfach so. Bei mir war es ein bisschen der Punkt, ich hatte eben schon mit meinem kleinen Computer so viel Grafik und Games programmiert. Ich konnte mir das nicht vorstellen, jetzt mit irgendwelchen Großrechnern zu arbeiten, die zu der Zeit jetzt nicht so sehr auf grafische Ausgabe fixiert waren. Ich wollte Games machen, ich wollte Visualisierung machen. Das war mir wichtig. Und deswegen zog es mich nicht zum Informatikstudium. Maschinenbau habe ich einfach studiert, weil ich dachte, ich will einfach mal wissen, wie so ein paar Dinge funktionieren. Ich hatte damals ein altes Motorrad, eine Adler aus den 50er Jahren. Okay. Und ich wollte einfach wissen, wie das Ding funktioniert und wollte es selber reparieren können. Und dann habe ich halt Maschinenbau studiert. Okay.
Sie sind dann Anfang oder Mitte der 90er in die USA eine Zeit lang, haben sich danach, glaube ich, selbstständig gemacht, tatsächlich im Bereich Spiele, Multimedia-Entwicklung. Was haben Sie da aus den USA mitgenommen? Oder war das dann auch ein Punkt, wo Sie gesagt haben, okay, das ist tatsächlich, ich mache meinen Beruf, Games, Spiele entwickeln?
Ja, das war ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben. Ich bin damals in die USA gegangen, eben weil ich so ein bisschen Angst hatte, vor dem Computer zu vertrocknen. Ich war schon eine Zeit lang Game Designer gewesen, festangestellt bei der Firma NSM in Bingen. Das war für so Sportunterhaltungsgeräte. Und habe da auch tolle Sachen machen können. Also ich hatte da auch wunderbare Möglichkeiten, aber ich saß halt immer so viel alleine vor dem Rechner. Und irgendwie hat mir das gefehlt, die Interaktion mit Leuten. Und ich habe auch gedacht, ist es das wirklich, was ich jetzt für den Rest meines Lebens machen will? Und dann habe ich mich einfach da komplett ausgeklinkt, habe den Job gekündigt und bin nach Kalifornien gegangen und habe was ganz anderes gemacht. Bin da in ein traditionelles Aikido-Dojo gegangen und habe dort Aikido studiert, eine japanische Kampfkunst. Und das von morgens bis abends, immer früh morgens um 5:30 aufgestanden und dann war so den Tag über Training und viel putzen, viel sauber machen. Aber das war halt in Kalifornien und das war direkt am Rande des Silicon Valleys. Und das war 94, als ich da ankam. Und da ging gerade der Internet-Hype los dort. Und das war eine richtig spannende Zeit. Und ich habe mich da genau reingesetzt. Ich wusste das zu der Zeit nicht, aber es hat keine 2 Monate gedauert. Dann habe ich mir einen Computer gekauft, einen neuen Computer gekauft, habe den da in der Damenumkleide aufgestellt. Und dann nachts saß ich dann doch wieder am Computer und habe angefangen zu basteln. Und das war einfach, da wurde man so mitgerissen auch von der Stimmung. Da habe ich gedacht, nee, da kann ich mein Potenzial doch wirklich ausschöpfen.
Okay. Sie haben dann sehr erfolgreiche Spiele entwickelt. 2-mal den Deutschen Computerspielpreis und ein Mitte der 90er ein Spiel, das, glaube ich, bei vielen so als Kultspiel gilt, Opera Fatale. Was ich total irre finde, ich kannte das vorher nicht, man schlüpft in die Rolle eines Dirigenten und muss nach verschollenen Noten suchen in einem Opernhaus. Und es ist tatsächlich ein Bildungsspiel über klassische Musik. Bei YouTube gibt es einen Film, da kann man sich sozusagen durchschauen, wie das Spiel funktioniert. Best Game Ever, schreibt da einer. Also das ist doch irre, oder? Also dass man dann so ein Bildungsspiel, dass sich das zu so einem Renner entwickelt.
Ja, ja. Das war, Opera Fatale hat damals hier in Deutschland dieses Genre des Lernadventures losgetreten. In der Folge kamen dann auch Physicus und Chemicus und einige andere Produkte kamen da raus. Opera Fatale war das erste. Konnte ich entwickeln damals mit der Firma Ruske und Pürittmeier in Wiesbaden. Auch das begann mal als Diplomarbeit von Frau Pürittmeier. Und wir haben das entsprechend weitergetrieben. Ist ein wunderschönes Adventure, ein Point-and-Click-Adventure geworden. Hat einen ganz besonderen Charme, weil die Szenerien sind zwar in 3D modelliert. 3D war zu der Zeit aber noch nicht so, dass es wirklich sehr ansprechende Bilder erzeugen konnte. Die waren relativ technisch, sodass das alles von Hand nachkoloriert wurde. Also da waren dann Illustratoren, die haben das dann wirklich, die haben dem Ganzen dann einen ganz tollen, einen zeichnerischen Stil gegeben. Und eben, man lernt ganz viel über klassische Musik. Und das war auch immer so mein Steckenpferd, zu lernen. Also diese Kombination Spielen und Lernen hat mich immer massiv fasziniert. Deswegen habe ich auch die Firma Entertrain gegründet, ne, die halt eben Entertainment und Training halt verbindet.
Auch die beiden Spiele, für die es den Deutschen Computerspielpreis gab, sind ja auch sowas, wo man was lernen kann. Tech Force einmal, ein Spiel entwickelt im Auftrag der Metall- und Elektroindustrie. Es ging, glaube ich, darum, dass man sieht, welche verschiedenen Arbeitsfelder es gibt. Und am Schluss wird dann doch aber auch ein Rennwagen, glaube ich, zusammengebaut oder so ein Gleiter.
So ein Gleiter, genau. Ja. Also ohne Räder, richtig, ja. Der gleitet über so eine Strecke. Genau, das haben wir gemacht und da kriege ich einige Einblicke in Technik und auch manches mathematisch-physikalische Grundwissen wird da vermittelt. Das Ganze aber eben eingebettet in ein Spiel und man baut also praktisch, beziehungsweise die Figuren, mit denen man dort zu tun hat, die bauen nebenher diesen Gleiter und man muss immer Rätsel lösen, damit der weitergebaut werden kann. Und am Ende darf ich mich aber auch reinsetzen und darf tatsächlich Rennen fahren. Das ist dann so die große Belohnung dabei. Genau.
Solche Spiele, nennen wir es mal Spiele mit Mehrwert oder jetzt Lernadventure, welchen Stellenwert hat sowas in der Computerspielbranche? Ist das angesehen oder ist man da doch nur eine große Nummer, wenn man halt was macht, wo man schön ballern kann oder Fußball spielen oder sehr schnell fahren?
Es ist definitiv eine Nische. Das ist eine Nische, die ist schon auch hoch angesehen. Natürlich zu sagen, ja, wir können noch einen Mehrwert generieren jenseits der reinen Unterhaltung, ist natürlich schon interessant. Und es ist einfach so, Spiele sind eigentlich ultimative Lernmaschinen. Also Spielen und Lernen hängt bei uns ohnehin zusammen. Ne? Also bei allen Säugetieren, auch bei manchen Wirbellosen, ne? Die spielen und lernen dabei. Das ist eigentlich ein ganz natürlicher Prozess. Und eigentlich ist es sehr schade, dass wir dieses Potenzial in Computerspielen nicht noch viel, viel mehr ausschöpfen. Ne? Weil man kann mit Computergames ganz toll lernen. Aber tatsächlich derzeit sind solche Sachen Nischenprodukte. Und natürlich, das ist wie im Film, der Mainstream ist eigentlich eher in einer anderen Richtung unterwegs.
SWR 2 Tandem, wir sprechen über Spiele und Spieleentwicklung mit Jörg Adeloro-Friedl von der Hochschule Furtwangen. Herr Adeloro-Friedl, was zeichnet ein gutes Spiel aus? Was unterscheidet ein gutes von einem schlechten Spiel?
Es gibt unterschiedliche Perspektiven, da drauf zu schauen. Ich hatte mal einen Satz mir zurechtgelegt, der einfach sagt, ein gutes Spiel offenbart sich dem Spieler vollständig, bevor er aufhört zu spielen. Das bedeutet, das ist dann mehr so aus der Sicht des Produzenten, des Machers gedacht, dass ich keinen Inhalt umsonst produziere. Ist heute aber anders. Also viele von diesen sogenannten Open-World-Games, da sehe ich eigentlich beim Durchspielen nur ein Zehntel oder sowas. Ja, aber ich kann so viel da drin machen. Aber es ist natürlich immer ein hohes Risiko. Diese Spiele sind ja auch horrend teuer, weil die eben so viel Content produzieren. Ich finde es immer noch eigentlich erstrebenswert zu sagen, ich mache Inhalte in dem Spiel, die mich sehr gezielt unterhalten, die sehr spannend sind, die ich aber auch vollständig erleben kann. Halte ich immer noch für ein wichtiges und interessantes Ziel, das zu machen. Und schlechte Spiele, ist klar, ein schlechtes Spiel lege ich weg. Das spiele ich nicht.
Das, ne? Ist relativ, also,
das ist relativ leicht dann zu definieren. Okay. Ne?
Wie sehen Sie das, was Sie oder was andere Spieleentwickler machen? Ist das schnöde Informatik? Ist das Wissenschaft? Ist das Pädagogik? Ist es Kunst? Was trifft's?
Schöne Frage. Es ist unglaublich vielfältig. Es ist alles von dem, was Sie gerade gesagt haben und vielleicht noch ein bisschen mehr. Es kommt auch ein bisschen drauf an, in welchem Team ich arbeite, wie stark wir da spezialisieren können. Wenn ich ein großes Thema habe, dann kann natürlich jeder in eine Nische rein und kann sich ganz darauf konzentrieren. Dann ist das vielleicht dann wirklich ein Artist, ein Künstler, der jetzt zeichnet, ne, oder der modelliert oder jemand, der sich wirklich nur um bestimmte Logiken, die Datenbankanbindung des Codes kümmert, dann ist es wirklich sehr gezielt Informatik an der Stelle. Wenn ich allerdings jetzt Game Designer bin, ist es vor allen Dingen wichtig, dass ich über vieles Bescheid weiß und mich für vieles interessiere und in allen Nischen ein bisschen mitarbeiten kann und von allem wirklich Ahnung habe. Zumindest die grundlegenden Dinge muss ich alle beherrschen und kennen und wissen. Also es ist äußerst vielfältig, Game Designer zu sein.
Computerspiele, ich glaube, sowohl Computerspiele als auch Computerspielentwicklung ist eher eine Männerdomäne, oder? Oder ändert sich das jetzt?
Ich habe keine konkreten Zahlen da. Ich glaube, es ändert sich aber schon. Die Frauen ziehen definitiv nach. Es hat auch nicht mehr diesen, auch Computer-Gamer zu sein, hat nicht mehr diesen Nimbus, den es früher hatte, dass das halt alles dicke Männer mit fetten Haaren in irgendwelchen Kellern sind. Sondern das ist wirklich jetzt, es ist ja angekommen in der Mitte der Gesellschaft und alle spielen. Und es interessanterweise ist ja auch das Durchschnittsalter relativ hoch. Ne? Und auch alte Leute spielen mittlerweile, jeder spielt. Also von daher sind natürlich auch die Frauen entsprechend beteiligt. Und ich glaube, das wird mehr. Und ich bemühe mich auch drum, dass wir mehr Frauen in der Spieleentwicklung haben, weil ich glaube, auch da sind ganz viele noch ungenutzte Impulse von Frauen, die von Frauen kommen können, die Frauen auch wiederum aufnehmen können. Hatte ich damals auch bei Opera Fatal schon erfahren. Die haben Details irgendwo reingezeichnet in die Bilder, die sind mir als Mann gar nicht aufgefallen.
Ja. Wie ist es, also Sound of Magic hat man ja vorgehört, ein Entwickler-Trio quasi, oder drei Studierende, die eine Firma aufgemacht haben, eine Frau, das ist ja schon mal ein Drittelanteil. Wie ist es an der Hochschule oder im Studiengang Game Design?
Also das ist vom Studiengang eben abhängig. Wir haben ja keinen dedizierten Studiengang Game Design in Furtwangen. Ne? Wir haben Medieninformatik, Online-Medien und Medienkonzeption. Und so kann man das eigentlich auch so abstaffeln. In der Medieninformatik haben wir deutlich mehr Männer als Frauen. Und bei Medienkonzeption haben wir eigentlich deutlich mehr Frauen als Männer. Da ist ein bisschen die Technik zurückgefahren. Dafür geht es mehr ins Konzeptionelle, Gestalterische. Da haben wir mehr Frauen. Okay. Also es ist dann insgesamt relativ ausgeglichen.
Sie sind jetzt seit 2010 Professor in Furtwangen, lehren junge Menschen, die anders als wir beide jetzt zu den Digital Natives gehören, also Menschen, die von Kleinkindalter ganz selbstverständlich mit Computern als Teil ihres Alltags aufgewachsen sind. Wie unterscheidet sich deren Blick auf Computer, auf Spiele, auf den Umgang damit vielleicht von unserem Blick? Gibt es einen Unterschied?
Ich glaube, es gibt einen Unterschied. Ist auch tatsächlich für mich ein ziemlich, ja, es ist schon problematisch. Ich bin seit 2010 in Furtwangen. Ich habe aber angefangen zu unterrichten 1999 sogar schon an der Fachhochschule in Mainz. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, es ist eine andere Zeit. Damals hatte ich auch Grundlagen der Informatik unterrichtet und auch Game Design. Und die Leute, die da anfingen zu studieren, obwohl es eine Gestalterhochschule war, es war der Studiengang Mediendesign, die sich dann mit Computer beschäftigt haben, die hatten einen gewissen Grundstock an Kenntnissen, wie man mit einem Computer umgeht. Weil es einfach damals noch viel Arbeit war, mit einem Computer umzugehen. Da muss man vielleicht sogar noch mal ein Handbuch in die Hand nehmen. Ne? Und heute merke ich, es kommen sehr, sehr viele Leute, die wirklich reine User sind. Ne? Weil es ist so selbstverständlich geworden, mit dem Computer umzugehen. Die Einstiegshürde ist so niedrig geworden. Ich habe heute das Gefühl, ich habe größere Schwierigkeiten, die Grundlagen zu vermitteln, als noch vor 20 Jahren. Weil die von weiter her kommen. Die kommen ganz weit von dem User her und weniger von dem Macher.
Ist es da manchmal auch ein bisschen weniger kritischer Umgang, dass man es sozusagen einfach auch alles, also dass man tatsächlich nur ein User ist, man nimmt es sozusagen gegeben hin, diese Maschinen, man begreift es gar nicht mehr als wandelbar, als veränderbar oder manipulierbar?
Das glaube ich eher weniger, weil dieses Wandeln und dieses Manipulieren ist ja mittlerweile auch viel schon integriert in der Software. Ja. Es ist halt nur sehr einfach gemacht. Also ich kann ja schon, habe viele Gestaltungsmöglichkeiten, aber ich kann halt immer nur in dem Rahmen mit dem Computer etwas anfangen, der vorgegeben ist, der also von den Entwicklern entsprechend schon gesteckt wurde. Und für uns ist es ja gerade wichtig, jetzt an der Fakultät Digitale Medien diesen Rahmen zu verlassen und selbst neue Dinge wirklich anzugehen. Und dafür brauche ich natürlich ganz deutlich die massiven Grundkenntnisse.
Deloro Friedl, es gibt ja immer wieder regelmäßig Diskussionen, die Streitfrage, wie gefährlich sind Computerspiele, welche negativen Auswirkungen hat das Vereinzelung, soziale Isolation, da ist ja immer Bezug zur Realität, schwindet Abstumpfung gegenüber Gewalt. Wie sehen Sie das?
Kritisch. Es ist so, ja, natürlich gibt es da einiges zu bedenken. Man muss aber auch sagen, es haben sich die Computerspiele natürlich auch auf der Ebene sehr stark gewandelt. Mittlerweile findet vieles statt übers Netz. Da gibt es sehr viele soziale Kontakte. Meine Tochter spielt gerade relativ viel und hat aber ständig Leute, mit denen sie aktiv spricht. Also als würden die telefonieren und auch zusammen sich halt in der virtuellen Welt bewegen. Da ist über die Distanz doch viel sozialer Kontakt da. Dann treffen sich die Leute auch und spielen zusammen. Also das ist nicht immer so. Natürlich kann es aber auch sein, dass es den Einzelnen gibt, der sich dann wirklich verliert, ganz alleine irgendwo in einem Computergame. Also ich halte Computergames jetzt mal generell gar nicht für schädlich. Es ist nur halt so, ich muss schauen, dass ich nicht zu viel Zeit nur damit verbringe und andere Dinge einfach vernachlässige, weil dann der Tag zu Ende geht. Also das ist so, das ist das Problem, was ich da sehe, dass mir einfach die Zeit fehlt, um mich mit realen Dingen zu beschäftigen, die ich immer noch für wichtig halte. Auf der anderen Seite, wie Sie vorhin schon gesagt haben, wir sind keine Digital Natives. Natürlich erlangen die Leute dort auch Kompetenzen im virtuellen Raum, die wir gar nicht haben. Die können zum Beispiel Objekte verfolgen, viele Objekte verfolgen gleichzeitig. Das ist einfach ein Training. Das würden wir gar nicht schaffen. Das könnte man zum Beispiel als Fluglotse wunderbar nutzen. Ja.
Erleben Sie das jetzt bei, ich weiß nicht, vielleicht bei Ihren Kindern oder aber auch bei Ihren Studierenden, bei eben einer Generation, die mit diesen ganzen Medien schon aufgewachsen ist, dass die da auch einen viel selbstverständlicheren Umgang haben, da vielleicht auch gar nicht so viele Probleme haben? Das zu integrieren, einen halbwegs gesunden oder normalen Umgang mit Computer, mit Computerspielen, mit der Zeit zu entwickeln, dass es vielleicht bei uns noch eine Generation ist, wo das einfach schwieriger ist.
Ja, das ist wirklich sehr schwierig. Also bei meinen Kindern habe ich jetzt wenig Probleme. Die legen sich, sagen auch dann die wirklich die Zeit zurecht, wo sie sagen, jetzt dieses Wochenende zocke ich. Und dann machen die das auch sehr konsequent. Dann sind das auch 24 Stunden am Stück oder sowas. Ich lasse die dann auch. Das ist dann okay, solange ich weiß, wir haben einen Ausgleich an einer anderen Stelle und da wird wieder Zeit an ganz anderer Stelle investiert. Das sind auch so Phasen, da geht das mal ganz intensiv und dann geht es aber auch mal wochenlang nicht. Also wird es einfach nicht gemacht. Also so, das halte ich schon für gesund und vernünftig. Ich denke, exzessiv ist halt schwierig.
Sie hatten es vorher schon mal angedeutet, Sie haben persönlich auch ein Thema oder einen Bereich im Leben, der sozusagen abseits der Computerspiele, das Aikido. Da, ja. Was hat Sie da gereizt? Was war das, was Sie damals in den USA gepackt hat?
Also ich hatte ja nicht in den USA angefangen. Ich hatte vorher schon in Deutschland angefangen mit dem Aikido. Als Kind hatte ich schon mal Judo gemacht und habe da die ersten Berührungen zum Aikido mal gehabt. Und aber dann erst mit 25 angefangen, Aikido zu machen. Was hat mich da gereizt? Sind mehrere Dinge. Einmal die Komplexität. Es ist sehr schwierig. Es hat sehr viel motorische Fähigkeiten werden abgerufen, Koordination. Das ist wirklich nicht einfach. Man hat mit Menschen zu tun. Es ist sehr viel Kontakt. Es ist ja keine schlagende Kunst. Also wir hauen uns nicht, sondern es sind mehr Griffe und Würfe und Balancebrechen. Und das ist sehr nah. Man hat also sehr eng mit Menschen zu tun. Und das Dritte ist eigentlich die Philosophie, die dahinter steckt. Und das ist das, was mich immer noch fasziniert, überhaupt zu sagen, wir machen eine Kampfkunst, wir üben eine Kampfkunst, in der der Schutz über allem steht.
Also Verteidigung geht
das? Nee, eben gerade nicht. Okay. Ich benutze nicht das Wort Verteidigung, ganz gezielt nicht, weil da muss ich wieder drüber diskutieren, was will ich eigentlich verteidigen. Okay. Ja, das kann ja auch meine Meinung sein, oder, sondern Schutz des Lebens und der Gesundheit. Darum geht's. Und das in der Abstufung erstmal meine eigene, dann Leute, die unbeteiligt sind oder meine Kinder oder meine Frau, die ich schützen muss und dann aber auch einen Angreifer mitzuschützen, also auch dessen Leben und dessen Gesundheit mitzuschützen, obwohl er ein Aggressor ist. Und das finde ich einfach eine ganz, ganz tolle Sache, auch wenn es super schwierig ist. Ich glaube, dass es lohnt sich zu versuchen, das zu üben.
Ist das was Sie auch mit Ihren Studierenden besprechen, dass es wichtig ist, sozusagen einen Ausgleich zu haben, nicht nur am Rechner zu sitzen, am Schreibtisch in digitalen Welten sich zu beschäftigen, sondern dass ein Kontakt, dass irgendwas immer in der realen Welt, körperliche Betätigung, das ist wichtig, ist das Thema?
Ja, absolut, absolut. Also ich versuche mit meinen Studenten auch Computergames selbst immer kritisch auch zu hinterfragen und auch zu, die haben eine sehr große Verantwortung, ne? Das, was ich vorhin schon gesagt habe, es geht viel Lebenszeit dort rein von den Spielern und ich glaube, wir haben eine sehr große Verantwortung, wofür wird diese Lebenszeit genutzt, ne? Das ist erstmal wichtig. Und das andere ist auch tatsächlich im Unterricht, ich habe ja auch ein Spiellabor an der Hochschule und das Witzige ist, in dem Spiellabor, manche Leute denken, boah, da stehen jetzt lauter Spielautomaten oder sonst irgendwas. Das wichtigste Werkzeug im Spiellabor sind eigentlich Whiteboards und Metaplanwände und Papier und Klebstoff und Scheren und so. Und ich hole die gerade weg vom Bildschirm und sage wirklich, um kreativ arbeiten zu können, stellt euch hin, arbeitet mit euren Händen, sprecht viel miteinander, berührt euch auch, das ist ganz egal, oder stellt was dar, wenn ihr sagt, so soll sich die Figur im Spiel verhalten etc., dass man wegkommt aus dem Bildschirm. Weil es ist immer so, wenn ich so einen Bildschirm angucke, ist es doch nur ein relativ kleiner Rahmen. Ne? Und wenn ich dort immer reinschaue, dann denke ich auch innerhalb dieses Rahmens. Und dann muss ich diesen Rahmen einfach mal zur Seite legen und mir wirklich den Raum betrachten, in dem ich lebe. Dann kommen dann die Ideen.
Da sind wir wieder bei Sound of Magic, bei dem Spiel, das quasi ja im eigenen Kopf stattfindet. Richtig. Also auch Computerspiele, Computerspielentwicklung, das wichtigste Instrument ist der Kopf.
Absolut, genau. Und da bin ich unlimitiert.
Jörg Adeloro-Friedl, Professor an der Hochschule Furtwangen, Spieleentwickler, er lehrt Game Design, ist Aikido-Lehrer und er war heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Herr Adeloro-Friedl, danke Ihnen sehr für den Besuch.
Ja, vielen Dank, war sehr nett.
Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, Technik Gabi Baldoe, die wunderbar verspielten Musiktitel hat Bettina Stender zusammengestellt. Die Musikliste gibt's auf swr2.de/tandem. Ich bin Martin Gramlich und wünsche einen schönen Radioabend mit SWR 2.